Gott ist Geist und wer ihm begegnet, begegnet ihm im Geist. Wir sind Körper, Seele und Geist und das heißt, der erste Adam, der erste Mensch, war eine lebendige Seele. Kannst du mal in 1. Mose nachlesen, wie Gott den Menschen erschaffen hat und dann seinen Lebensodem einhauchte. Und dann heißt es, er wurde eine lebendige Seele. Und im Korintherbrief heißt es, dass der letzte Adam, Jesus Christus, er ist nicht der zweite, sondern er ist der letzte. Das heißt, er ist der Vollkommene. Er ist der, der vollkommen Gottes Sohn ist. Er ist der, der vollkommen der ist, wie Gott sich Söhne und Töchter vorstellt. Und in Jesus ist es auch möglich, so zu werden und so zu sein. Er würde niemals sagen, folge mir nach, wenn es nicht auch möglich wäre. Er würde niemals sagen, seid heilig, so wie ich heilig bin, wenn es nicht auch möglich wäre. Und es heißt von Jesus, dass er ein lebendig machender Geist auch war. Er hatte einen lebendig machenden Geist. Und wenn wir Körper, Seele und Geist sind, die Bibel sagt, dass unsere Seele im Grunde tot ist. In unserer Sünde, in unseren Vergehungen. Aber sie wird zum Leben erweckt, wenn wir Jesus Christus in unser Herz lassen. Dann werden wir von Neuem geboren und dann wird unser Geist, und das ist so wichtig, fähig, mit Gott zu kommunizieren. Weil mit dem Geist, und es ist für den einen oder anderen manchmal herausfordernd, aber juhu, es ist übernatürlich. Es ist ein Geheimnis, sagt Paulus. Und deswegen ist es auch nicht, okay, wir gucken mal bei Wikipedia, wie das Ganze läuft mit dem Glauben. Sondern es hat was mit Glauben zu tun. Es ist ein Schritt ins Unbekannte. Und deswegen ist unser Geist so wichtig. Weil wir mit dem Geist, mit Gott kommunizieren. Wir beten ihn an mit unserem Körper. Wir singen und in den Psalmen lesen wir häufig, meine Seele, lobe den Herrn. Deine Seele ist nicht schlecht in sich. Deine Seele ist gut. Deine Seele ist von Gott geschaffen und alles, was er geschaffen hat, ist gut. Aber nicht alles ist in der richtigen Verfassung, kann man mal so sagen, um vor Gott als gut zu erscheinen und um fähig zu sein, Gott zu begegnen. Und mit unserem Körper, der ein oder andere hat Herausforderungen, du hast Krankheit und verschiedenste Dinge, dennoch kannst du auch deinem Körper sagen, komm, lobe den Herrn. Deine Seele hat Herausforderungen, ist unter Angst, ist unter Nöten, ist unter Stress. Dennoch, so wie David in dem Psalm sagt, hey Seele, was bist du so aufgelöst? Harre, hoffe, verbinde dich mit dem Herrn, denn er ist gut. Und unsere Seele ist häufig Chef in unserem Leben. Unsere Seele, der Sitz von Wille und Emotion, hat meistens das Zepter in der Hand. Und du bist nicht wirklich frei, wenn deine Seele Chef ist. Weil du kannst nicht mit Gott, mit der Seele so kommunizieren wie mit dem Geist. Er hat dir einen Geist gegeben, um mit Gott zu kommunizieren. Und wir brauchen das Reden Gottes und das funktioniert. Der Weg, den Gott geschaffen hat, ist durch den Geist. Die, die Gott begegnen, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit begegnen. Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach. Es gibt den Heiligen Geist, okay, Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wir glauben, dass die drei einzelne Persönlichkeiten aber auch eins sind. Es ist eine Person, der Heilige Geist, es ist eine Person, Gott Vater, es ist eine Person, der Sohn Gottes. Sie sind dennoch eins und wir reden häufig über den Heiligen Geist, dann gibt es auch irgendwie ja unseren Geist und das musst du manchmal auseinanderhalten können, aber dennoch ist es wichtig, dass sie zusammenfinden mit deinem Geist, dass der Geist Gottes in deinen Geist reinkommt, mit dir kommuniziert und dich führt den Weg der Wahrheit. Dass du deiner Seele befehlen kannst. Wie kannst du das denn befehlen? Aus der Position im Geist, wenn du mit Gott connected bist. Und ich habe so ein bisschen, ich dachte heute Morgen noch, das ist irgendwie so ein Oldschool-Titel, wenn wir mal die erste Folie machen, das ist irgendwie wie Predigten in den 80er, 90er Jahren hießen, nur ein bisschen umständlich, ein bisschen lang, Durchbruch und die Notwendigkeit des prophetischen Wortes. Ich hätte auch auf irgendeinem Tape-Set, viele Tapes von meinen Eltern damals gehört, irgendwelche Predigt-Tapes, in Plastikkästen schön dekoriert, reingefasst und genau. Aber irgendwie dachte ich ändere das jetzt nicht, weil ich möchte damit einfach einen Punkt setzen. Vor 14 Tagen über Durchbrüche gesprochen, über Gott-Momente, über Momente, wo eine Veränderung, wo ein entscheidender Durchbruch passiert in unserem Leben. Und habe da besonders Josua und habe auch König David als Beispiel angeführt. Und ich möchte da ein Stück weitermachen und möchte es aber heute auf diesen Punkt, die Notwendigkeit des prophetischen Wortes, was Durchbruch angeht, erweitern. Jetzt hört sich das erstmal so an, prophetisches Wort, okay, glaubst du, du bist ein Prophet? Nein, aber ich glaube, alle können prophetisch reden durch den Heiligen Geist. Und das heißt nicht die Zukunft voraussagen und irgendwie ein Prophet sein, der großhaberisch und ganz viel Bibel zitiert daherkommt, sondern prophetisch reden heißt von Gott aus reden. Heißt mit Gott in Verbindung sein, hören, was Gott sagt und von dem aus Menschen erinnern. Propheten haben auch im Alten Testament erinnert an das, was Gott gesagt hat. Und sie haben Ausblick gegeben, was Gott vorhat. Und sie haben Dinge angesprochen, die nicht in Ordnung waren. Im Neuen Testament ist das Amt des Propheten ein bisschen anders. Es ist nicht mehr so sichtbar in dieser ermahnenden Haltung. Aber ich glaube auch hier, dürfen wir da gerne in aller Liebe und Gnade wieder reinfinden, dass das auch eine klare Ansage mal ist, wenn ein prophetisches Wort kommt. Und ich möchte heute den Fokus drauf legen, auch wenn wir uns nochmal David angucken. Im Grunde die Bibelstelle, die ich diesem Wort Durchbruch auch zugrunde gelegt habe, zu der sind wir vor 14 Tagen gar nicht gekommen, die gucken wir uns gleich nochmal an, wo nämlich David Gott erlebt und einen entscheidenden Durchbruch, entscheidenden Sieg errungen hat und gesagt, hier ist Gott mir zum Gott des Durchbruchs geworden. Und nennt diese Stelle, diesen Ort, Baal Perazim, der Gott des Durchbruchs. Und das gucken wir uns nachher an. Wir sind ja in der ersten Jahreshälfte mit dem Vers von Sprüche 4, Vers 23 unterwegs. Und da möchte ich euch Mut machen, das immer wieder zu verinnerlichen, nicht nur in der ersten Jahreshälfte darüber, aber auch hinaus. Da ist es mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Natürlich, wir begegnen Gott im Geist. Und wie funktioniert das? Auch durch unser Herz. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Das Herz, die Beziehung, die Nähe, die Leidenschaft, die Emotion, die Verbindung, die Freundschaft zu Gott ist das Fundament, auf dem du stehst. Paulus spricht davon, wenn ich alle prophetischen Wörter der Welt hätte und alle Weisheit und alles sagen könnte, aber ich hätte die Liebe nicht. Geliebt wird mit dem Herzen und drückt sich in den Taten aus, dann wäre das alles nichts wert. Das heißt, auch wenn wir so einen Oldschool-Titel haben mit dem prophetischen Wort, dein Herz ist Trumpf. Zweite Chronik 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, fest zu denen zu stehen, fest zu denen zu halten, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Es ist Gott so wichtig, wo unser Herz uns hinzieht. Letzter einleitender Vers, Apostelgeschichte 13, 23. Da heißt es über König David, erst nachdem Saul verworfen war, erweckte er dem Volk Israel David zum König, welchem er auch Zeugnis gab. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Und hier gehört direkt dazu, der meinen Willen tun wird. Ein Mann, eine Frau, ein Mensch nach Gottes Herzen zu sein, hat ganz viel damit zu tun, einfach zu hören, was Gott sagt und das zu tun. Wenn ihr mich liebt, dann hört ihr, was ihr sagt. Und tut das, sagt Jesus. Da im Handeln, im Tun ist ein Ausdruck von Liebe und Gehorsam. Jesus selber sagt von sich, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre. Die Worte, die er mir gibt, die sage ich. Dann sagt Jesus zu uns, folgt mir nach. Das heißt, auch für mich zählt, hey, ich will das sagen, was ich Gott tun sehe. Ich will das sagen, was ich ihn sagen höre. Und ich will handeln danach. Ich will sprechen seine Worte. Und da ist es so wichtig, wenn ich seine Stimme nicht höre, wenn ich nicht höre, was Gott zu sagen hat, dann scheitere ich ja genau leider an diesem Punkt. Wie kann ich denn das sagen, was ich ihn sagen höre, so wie Jesus mir aufträgt, das zu tun, wenn ich seine Stimme nicht höre? Wie kann ich denn was sehen, was Gott tut, wenn ich das nicht irgendwie sehe, wenn ich das nicht erkenne? Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und dafür muss dein Geist voll sein und muss bereit sein, muss offen sein, um mit Gottes Geist zu kommunizieren. Nur dann kannst du ihn hören, sehen, schmecken und handeln nach seinem Wort. Und wenn wir uns David angucken, das ist 2. Samuel 5, Verse 17 bis 25. Ich lese das mal kurz. Da heißt es, und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen oder um ihn herauszufordern. Das ist Vers 17. David wurde gesalbt. 1. Samuel 16, kommt Samuel und sucht irgendwie die Familie von David auf, weil Gott ihm sagt, ich will, dass du einen König salbst. Saul ist es nicht. Saul war der erste König, aber Saul hatte Haltung, hatte Reaktion, hatte Stolz, hatte Eifersucht, hatte Ego-Style und deswegen konnte Gott mit ihm nicht arbeiten. Und dann gesagt, okay, ich brauche einen Mann nach meinem Herzen und das war David. Und David wurde dreimal gesalbt, ich wurde vor 14 Tagen schon angesprochen, er hat dreimal eine Salbung gehabt, einmal da bei den Schafen oder bei seinem Vater dann, als Samuel kam und er wurde gesalbt und dann ist er zurück zu den Schafen gegangen. Und dann hat er Goliath geschlagen und dann kam er ins Haus des Königs Saul und war da auf einmal am Start und war ein Kriegsmann. Und dann wurde er später nochmal gesalbt über Juda. Israel und Juda waren getrennt, die 12 Stämme, hier 10, da 2. Es war die zweite Salbung und dann wurde er gesalbt zum König über Israel und Juda. Und die Philister sehen, hey Mann, das halten wir aus, wenn der König über Juda ist, das geht gerade noch, das sind ja nur 2 Stämme, aber jetzt ist er über ganz Israel König, wie groß soll diese Macht von diesem König sein? Wir ziehen auf, wir fordern ihn heraus. Und das ist diese Stelle. Und da heißt es, Vers 17, zweiter Teil, und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Die Bergfeste, the stronghold. Der Rückzug. David hat schon Kämpfe gewonnen gegen die Philister. Er hat schon erlebt, wie Gott mit ihm war. Er hat schon erlebt, dass er stark ist in Gott und dass Gott ihm hilft und dass er Erfolg hat. Die ganzen Frauen und jungen Mädels haben ja gesungen, hey, der schlägt hier die Zehntausende und haben fette Parade gemacht in der City. Er hat sicherlich herausgefordert, er war herausgefordert mit Stolz und mit Hochmut und irgendwie mit Anerkennungsdrang. Und er ist auch häufig gefallen, so ist es nicht. Aber er ist immer wieder zurück zu Gott gekommen. Jedenfalls, was er hier macht, und wenn es darum geht, Durchbrüche, entscheidende Momente im Leben zu haben, zu erleben, und die kommen immer wieder in deinem Leben, gibt es einen coolen Vers in Jeremia, ich habe leider nicht auf Folie, wenn du es nicht gelernt hast, mit den Soldaten, mit dem Fußvolk Schritt zu halten, wie willst du es schaffen, wenn die Pferde, wenn die Reiter kommen? Das heißt, auch kurzer Exkurs, Jeremia spricht darum, hey, die Herausforderung, da ging es damals immer um Kämpfe, wir haben nicht Kämpfe gegen Menschen, wir lieben die Menschen, wir geben unser Leben für andere Menschen hin, in dem, wie wir sie sehen, wie wir sie wertschätzen, wie wir sie achten, aber wir haben Kämpfe gegen geistliche Mächte und Gewalten und andere Herausforderungen und unsere eigene Seele manchmal. Und wenn wir es nicht gelernt haben, die kleinen Kämpfe zu gewinnen, wie wollen wir denn die großen schaffen? die noch auf uns zukommen. Ich will es nicht schwarz malen, weil das Licht des Gerechten scheint heller, je näher der Tag Gottes kommt. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was kommt, weil in Christus ist dir alles möglich, wenig zu haben und viel. Deswegen, wenn große Herausforderungen kommen, du wächst ja von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, du wirst dem gewachsen sein. Und wenn du mal hinfällst, und das tun wir alle, dann hast du hoffentlich eine Gemeinde, hast du eine Community, die dich unterstützt. Und wenn nicht, ist das jetzt ein Appell an uns alle, wo habe ich einen Blick für meinen Nächsten, der vielleicht gerade fällt. Wie auch immer, David hat sich nicht verlassen darauf, dass er schon mal Siege errungen hat, aber hier, er zieht in die Bergfeste, er zieht sich zurück zu Gott. Das ist sein Rückzugsort. Und das ist das Wichtigste, was du im Leben brauchst. Du brauchst deinen Rückzugsort mit Gott. Und wenn du dir vornimmst, irgendwie täglich irgendwie Zeit mit Gott zu verbringen und du kriegst es mal nicht hin, dann mach dir keine Vorwürfe, aber schließ den Rückzugsort, die Bergfeste nicht ab, sondern sag, hey, ich gehe da hin, ich gehe da rein, ich brauche das. David nutzt das. Das war damals so ein echter Platz, nah an der Stadtmauer, nah irgendwie, wirklich wie so ein Burgfried, kann man sich das vielleicht sogar vorstellen. Vers 18. Und die Philister waren gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David den Herrn, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Er zieht sich zurück zu Gott. Er sieht die heftigen Gegner. Er fragt Gott, was soll ich tun? Wirst du sie in meine Hand geben? Er fragt Gott, was er tun soll. Er ist in Verbindung. Er hört hin, was Gott ihm zu sagen hat. Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Dann kam David nach Baal Perazim und David schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal Perazim, Herr der Durchbrüche heißt das. Und sie ließen dort ihre Götzen zurück und David und seine Männer nahmen sie mit. Das heißt, die Philister, die auf irgendwelche Götzen vertraut haben, haben gemerkt, ey, keine Chance, Götzen zurücklassen, abhauen, renn um dein Leben. Das ist auch ein tolles Bild dafür, dass die Götter dieser Welt dem Gott Israels und unserem Gott nicht Parodie bieten können. Also David hat erstmal Triumph. Vers 22 ist irgendwie ein kurzer Abschnitt, wo so viel drin ist. Und die Philister zogen nochmal herauf und bereiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Und David befragte den Herrn. Im Grunde, er hat doch gerade gesiegt gegen die Philister. Jetzt kommen die schon wieder. Könnt ihr sagen, ey, Jungs, nochmal gleiches Spiel wie eben. Aber was macht er? Er befragte den Herrn. Und der sprach, du sollst nicht hinaufziehen. Wende dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der Seite der Backerbäume an sie herankommst. Also Strategiewechsel. Er kann nur einen Strategiewechsel von Gott hören, wenn er auch fragt, okay Gott, wie soll ich es jetzt machen? Soll ich mich auf das verlassen, wie es schon mal gewesen ist? Soll ich mich darauf verlassen? Ah, du handelst ja eh immer gleich. Ach, ich gehe einfach los. Oder gibt's irgendwie ein Reden? Warum ändert Gott die Strategie? Wofür? Weil wir haben beim letzten Mal gesehen, eigentlich ist es eh sein Kampf. Es geht nicht darum, hey, kämpfst du bei mir mit? Sondern Gott fragt, hey, wie sieht's aus? Bist du auf meiner Seite? Dann mach bei mir mit. Und warum Strategiewechsel? Ich glaube, weil Beziehung, weil Gehorsam, weil Liebe, weil Hören, weil Verbindung ihm wichtig ist. Und weil er einfach weiser ist als wir. Und da heißt es, du sollst nicht hinaufziehen, wende dich und fall dir in den Rücken, dass du von der Seite der Backerbäume an sie herankommst. Und jetzt werde ich ein bisschen bildhaft, aber ihr werdet nicht nachher das durchwinken, denke ich, und werdet sagen, das kann man so machen. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Backerbäume hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Gesa kommt. Gott gibt ihm eine Strategie, anders als vorher, und er sagt ihm dann nochmal, hey, dann hör aber auch hin, bis du das Daherschreiten auf den Wipfeln der Backerbäume hörst. Und wenn du das hörst, dann ist der Herr, dann bin ich, sagt Gott, vorangegangen und ich habe die Philister besiegt. Es ist sein Kampf, es ist seine Kraft. Nicht David, der sich auf sich und auf seine Leute da verlassen kann, auf die Menge an Soldaten, an die Tools, an die Glaubenskämpfe, die er schon gewonnen hat, an die Begabungen, an das, was auch immer, sondern der Herr ist ausgezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. David machte es so, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ist so wichtig, wenn du was von Gott hörst, dann mach's auch so. Was ich eben meinte mit dem Bildhaften, dieses auf diesen Wackerbäumen da einherschreiten, nochmal hinhören, für mich ist es auch nochmal so wie ein prophetisches Reden. Prophetisches Reden ist verbal, ist visuell, ist hörbar, ist symbolisch, es gibt viel, wie Gott zu dir reden kann. Und Jesus würde nie sagen, meine Schafe hören meine Stimme, und er würde nie sagen, folg mir nach, indem du das sagst, was du dem Vater hören sagst, wenn du seine Stimme nicht hören könntest. Du kannst seine Stimme hören. Und von daher will ich dir Mut machen, wenn irgendein Gedanke bei dir da ist, du könntest Gott nicht hören, versuch ihn heute ans Kreuz zu bringen. Vielleicht nimmst du dir nachher irgendeinen Zettel und legst das ans Kreuz und sagst, hey, diese Lüge, ich kann dich nicht hören, ich löse mich davon heute. Bei Jesus, du würdest mir nie sagen, folg mir nach, wenn das nicht möglich wäre, deine Stimme zu hören. Auf Gott hören ist hier der entscheidende Punkt. Wenn David nicht gelernt oder noch viel wichtiger, sich nicht entschieden hätte, auf Gottes Stimme zu hören, dann wäre er nicht siegreich gewesen an diesem Punkt. Wir sehen das zum Beispiel bei Josua. Nachdem sie Jericho einnehmen, gibt es so eine kleine Stadt, Ai heißt die. Mini, kein Vergleich zu Jericho, und sie ziehen einfach los, ohne vorher Gott zu fragen, wie sollen wir das machen. Und diese kleine Ai-Stadt bietet so heftig Paroli, dass die Israeliten erstmal zurückziehen müssen und das nicht checken. Auf Gott zu hören ist wichtig, um ihn als Gott des Durchbruchs zu erleben. 1. Chronik 21, 17, Vers 19, einfach nochmal als als kleines Beispiel dafür, wie Gott kommuniziert. Und jetzt kommt das prophetische Wort auch durch andere Menschen noch rein. Es ist so wichtig, dass wir selber Gott hören. Mach dich nicht abhängig von anderen Menschen. Mach dich nicht abhängig von dem Pastor. Mach dich nicht abhängig von deinem Partner. Mach dich nicht abhängig von den Ältesten. Mach dich nicht abhängig von Fernsehpredigern oder von YouTube und von Instagram und irgendwelchen Influencern. Mach dich abhängig von Gott, weil dann bist du wirklich unabhängig von allem, was dich nur aussaugt möchte oder vermeintlich zum Ziel bringen möchte. 1. Chronik 21, 17 bis 19, da ist David, hat im Grunde eigenmächtig gehandelt. Er hat so eine große Volkszählung durchgeführt. Er wollte wissen, wie mächtig bin ich denn jetzt eigentlich mittlerweile? Wie groß ist das Volk? Wie viele Soldaten habe ich? Wie viele wehrpflichtige Männer? Wer ist da alles am Start? Und dann kannst du danach lesen, 1. Chronik 21, Gott mag das nicht, ihm missfällt es, weil es ist kein Problem, mal zu zählen, wie viel hier sind in seinem Volk, aber es kommt bei ihm um das Herz an. Bei ihm ging es darum zu gucken, okay, profilieren, wer bin ich denn, was habe ich schon erreicht, wie, keine Ahnung, will keine Beispiele machen, will jetzt vielleicht im Grunde bei dir direkt was triggern, ne? Aber wie viel sichtbare Erfolge, wie viel, einfach kann man sagen, wie viel Geld hast du und was, wie viel häufig fährst du in Urlaub oder wie viel Follower hast du irgendwie auf Instagram oder Klicks für dein Video oder alles Mögliche. Das darfst du alles zählen, das ist alles gut, du darfst dich darüber freuen. Aber die Frage ist, was macht das mit deinem Herzen? Jedenfalls führt David hier so eine Volkszählung durch und dann gibt's Probleme, ich kürze das mal ab, und dann redet David mit Gott. Und in Vers 18, weil David stellt Gott eine Frage. Und Gott antwortet nicht ihm hier, sondern es heißt in Vers 18, und der Engel des Herrn sprach zu Gad. Gad ist ein Prophet, ist einer von den Beratern von David. Er sprach zu Gad, dass er zu David sage, David soll hingehen, um den Herrn einen Altar zu errichten auf der Tenne von und so weiter und so fort. Da ging David hinauf auf das Wort Gads hin, das er im Namen des Herrn geredet hatte. David spricht zu Gott. Gott antwortet ihm nicht direkt, sondern er spricht durch einen anderen Menschen zu ihm. Und ich will uns neu Mut machen und aufzeigen, wie wunderbar das ist, dass Gott das so gemacht hat, dass wir voneinander hören, dass wir aufeinander hören, dass wir Gott reden lassen durch den anderen zu uns. Dafür braucht es Vertrauen, dafür braucht es Glauben. Aber es hat auch was Schönes, was Wunderbares, weil es uns vereint. Gott mag es nicht, ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Du und Gott, ihr seid zwar in der Überzahl, aber ihr seid zu wenig. Weil er hat uns zusammengepackt, er hat uns zusammengeführt. Wir sind Teil eines Leibes, es gibt so viele Bilder. Wir sind Teil einer Braut, eines Leibes, eines Menschen. Ein Mann Gottes. Gott hat das Reden durch andere Menschen in unser Leben als einen besonderen Glaubensanker und ich finde auch eine Glaubensherausforderung gesetzt. Es bezeugt auch nochmal was. Wenn jemand zu mir ein Wort Gottes spricht, dann heißt das, diese Person hat auf Gott gehört, spricht was zu mir. Meine Herausforderung ist es, dieser Person zuzuhören und dann Gott zuzuhören, was Gott sagt durch diese Person. Dann kann ich sagen, hey, was hat der schon mir zu sagen? Ich höre Gott doch selber. Ich kenne doch das Leben von dem, was der alles irgendwie für schräge Klamotten am Laufen hat und auch nicht immer alles richtig macht. Warum sollte Gott durch ihn zu mir reden? Und schon trennt mich was von dem anderen. Schon bin ich nicht mehr so offen. Schon bin ich nicht mehr Jesus-mäßig. Und Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Das will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber für mich ist das irgendwie so ein Bild. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott. Und wenn wir von Gott was hören und er spricht durch Menschen zu uns, dann ist auch hier Gott und Mensch zusammen. Der durch Gott was sagt, der ist nicht Gott, aber er ist Übermittler einer Botschaft und irgendwie vereint sich was dabei. Natürlich muss ich das prüfen, das Gute behalten, aber für mich hat es was Vereinendes, was Verbindendes und was Einsmachendes, was Freundschaftliches, was Geschwistermäßiges, wenn ich mich dafür öffne. Himmel und Erde werden vereint. Das ist so wie ein Wort Gottes, was irgendwie durch einen Kanal durchkommt. Das hat was Menschliches. Wenn du die Bibel dir anguckst, wie sie überliefert wurde, wir haben hier kein Medium, eine Anzahl von irgendwie 25 Leuten, die dann irgendwie zitternd was aufgeschrieben haben und nachher nicht mehr wussten, was das war. Es muss von Gott gewesen sein. Sondern Gott nutzt Persönlichkeit. Es ist ein inspiriertes Wort Gottes. Er umgeht nicht Persönlichkeit, sondern er nutzt Persönlichkeit. Und deswegen ist das so unterschiedlich von diesen ganzen Aufzeichnern, Schriftstellern, Autoren in der Bibel. Es gibt einen Autor, aber er hat viele, keine Ghostwriter, aber er hat Leute, die mitschreiben. Und er nutzt die Persönlichkeit. Und er macht das bewusst. Deswegen gefallen uns manche Schriften oder manche gut und manche finden wir irgendwie herausfordernd, weil sie kantig sind. Aber wenn Gott ein prophetisches Wort gibt, ein Reden Gottes, macht er das bewusst durch bestimmte Personen. Deswegen will ich dir neuen Mut machen, wenn du irgendwie mal auf dem Herzen hast, jemandem was mitzuteilen, prüf irgendwie so in dir, hey, mache ich das, um den zu korrigieren, sehe ich die Fehler zuerst und will ihm mal endlich sagen, was Sache ist, oder möchte ich ihm ein Herz Gottes mitgeben? Habe ich erst geguckt, Gott, was hast du denn vor? Und dann sei neu mutig. Wir wollen hier nicht irgendwie ständig über uns wild komisch rumprophezeien und eine Weirdo-Gemeinde sein, aber wir wollen offen sein für das Reden Gottes in aller Klarheit und aber auch im Vertrauen und im Glauben. Gemeinschaft und Vertrauen zu Gott, aber auch unter Menschen. Einer meiner Lieblingsstellen, 2. Chronik 20, da ist Die haben alle manchmal so ein bisschen herausfordernde Namen. Der Josaphat, die Worshipper kennen das. 2. Chronik 20. Mittlerweile lang nach David, König Josaphat, war einer derjenigen, der es richtig oder der es gut gemacht hat. Du kannst ja immer lesen, Könige und Chronik, und er tat, was schlecht war in den Augen des Herrn, und er tat, was gut war in den Augen des Herrn. Es war jemand, der es gut gemacht hat in den Augen des Herrn. Nicht alles, aber viel. Wieder eine Situation, ich lese mal ab Vers 1, und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon, mit ihnen einige von den Meunitern, zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete ihm, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres und von Aram. Siehe, die sind schon da vorne in der Ebene. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Auch wieder große Bedrohung. Die kamen, waren eingefallen, er hat Angst, okay, cool, endlich mal auch wieder in der Bibel einer, der Angst hat. Du darfst Angst haben, aber bleib nicht dabei stehen. Renn nicht mit der Angst weg. Was macht Josaphat? Er geht zum Herrn und sucht ihn und fragt um Hilfe. Also hören der Stimme Gottes. Von Vers 6 bis 12 ist das im Grunde wie so ein Fürbittegebet, wo Josaphat Gott dran erinnert, hey, du hast uns doch rausgeführt damals aus Ägypten, du hast doch Abraham gesagt, dass wir ein Land haben. Und Josaphat erinnert Gott an das, was Gott ja eigentlich ihm zugesagt hat, diesem Volk. Und so darfst du das auch machen. Wenn Herausforderungen kommen, geh in die Bergfeste, wie David, geh zu Gott hin. Du darfst ihn erinnern, hey, eigentlich hast du doch das gesagt. Eigentlich läuft's doch so bei dir. Was ist los? Ich brauche deine Hilfe, so darfst du sein. Vers 12, oder ich lese ab Vers 11, ist das Ende dieses Gebets. Josaphat, siehe da, sie vergelten uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben. Die wollen aus dem Land rausgetrieben werden, den du uns doch zum Besitz gegeben hast. Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist ein absoluter Lieblingsvers von mir. Denn in uns ist keine Kraft vor diesen großen Menge, die kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ein Eingestehen der Schwäche, ein Eingestehen der Bedürftigkeit. Ich sag's immer gerne wieder, Anfang der Bergpredigt, glückselig sind die, die geistlich arm sind, die erkennen, ich brauche Gott. Deswegen ist es für den Reichen so schwer, ins Himmelreich einzugehen. Du darfst reich sein, alles haben, stehe ich voll dahinter, Gott auch, er mag das, er möchte, dass es dir gut geht, aber dein Herz muss richtig sein. Und das ist, indem du erkennst, ich weiß nicht, wie es zu regeln ist, aber auf dich sind meine Augen gerichtet. Im Guten wie im Schlechten. Es geht auch nicht darum, immer nur, oh, da ist Bedrängnis, jetzt muss ich mich mal wieder um Gott kümmern. Am besten tust du es, wenn es dir gut geht. Am besten, wenn es dir gut geht und du Entscheidungen zu treffen hast, die vielleicht gar nicht so hochtrabend sind, geh in die Bergfeste. Und frag Gott, hey, was soll ich tun? Wenn du eine Schlacht gewonnen hast und der Feind kommt schon wieder und du denkst, hey, beim letzten Mal hat es auch geklappt, ich mach's wie immer. Nein, halt kurz inne, Strategiewechsel vielleicht. Gott hat bessere und höhere Ideen für dich. Ab Vers 14, nochmal ganz kurz. Dann heißt es, und auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, hilft mir mit diesen ganzen Namen oder lasst euch nicht abschrecken davon. Auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Vers 20. Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Kontext, da kommt der Geist Gottes auf diesen Jahaziel, und irgendwie redet Gott durch diesen Menschen zu der Menge. Was sagt er? Hey, der Kampf ist Gottes, er fürchtet euch nicht, er schafft das für und mit euch. Und Josaphat übernimmt nachher wieder und sagt, glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Ich will es nicht überbetonen. Müssen Propheten auch jetzt nicht glorifizieren. Aber ich möchte es auf das Hinhören des Wortes Gottes selbst und durch andere Menschen beziehen. Weil das Hören auf das Reden Gottes, dann wird es gelingen. Du wirst bestehen, wenn du glaubst an den Herrn, dann kommst du gut durch. Aber wenn du hinhörst auf sein Reden, dann wird es dir gelingen. Dann ist Strategie da. Dann ist nicht nur Überleben da, sondern da ist mehr als Überleben da. Dann ist Strategie da. Dann wird es dir gelingen. Haben wir es wirklich erst 11:30? Ich fühle mich mir so, als hätten wir schon, stimmt die Uhr da hinten? So, können wir mal sagen, haben wir 11:30? Ja? Okay, cool. Dann, ich dachte schon irgendwie, wir sind so weit. Es fühlt sich schon irgendwie nach 11:45 an, ne? Das ist jetzt kein Wortspiel. Okay, dann habe ich ja noch echt Zeit heute. Nein, Spaß. Es ist schon viel, es ist viel Input, aber ich komme zum Schluss. Glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Geist, Seele und Leib, lass deinen Geist mit Gott in Verbindung treten. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Er hatte Herausforderungen, Goliath, diese einzelnen Begegnungen mit Riesen in unserem Leben. Und er hatte Saul als Gegner. Das dauerte ein bisschen länger. Er war wie verfolgt von Saul. Von Saul wurde das Königtum genommen, weil er nicht auf Gott hören und warten konnte. Saul hat mehrere Stresssituationen gehabt, wo er eigenmächtig gehandelt hat, wo er rebellisch, wo er eifersüchtig war, wo er nicht auf Gott vertraut hat. Gott hat ihm mehrere Chancen gegeben. Wer weiß, was aus Saul geworden wäre. David war zwar schon gesalbt zum König, aber Gott lässt Saul trotzdem immer noch Chancen. Und David, ich schätze, der merkt das und wertschätzt Saul bis zum Ende und sagt, hey, das ist der Gesalbte des Herrn. Wer bin ich, dass ich ihn irgendwie töte oder dass ich irgendwie mir frühzeitig das Königtum an mich reiß? David konnte abwarten, bis es endlich soweit war. Und es dauerte 13 Jahre und 3 Salbungen, dass er endlich König von ganz Israel gewesen ist. Und dieses Warten auf Gott ist kein passives Warten, sondern ein aktives. David war war auf der Flucht vor Saul und er war zwischendurch in dieser Höhle von Adullam und war versteckt. Eigentlich gehörte er schon in den Palast und er hat trotzdem schon gelebt wie ein König. Er hat trotzdem, das meine ich nicht mit diesem Wohlstand und wohlhabend, sondern er hat schon so gehandelt wie ein König. Es kamen alle zu ihm, die mühselig waren, die verschuldet waren und die verbittert waren. Das waren die ersten 400, die zu David kamen. Stell dir vor, du bist jemand und an dich hängen dich die ganzen Verschuldeten, Verbitterten und Beladenen an. Leute, für die es gut war, nicht mehr in der Gesellschaft so aufzutreten mit ihrem Namen, weil sie auch echt Dreck am Stecken hatten. Die haben die Chance genutzt und sind zu David gegangen. Hey, bei dem ziehen wir mit. Und diese fertigen Leute, David hat sich in sie investiert und hat sie zu Helden gemacht. Das ist wunderbar, du musst das unbedingt lesen. Weil diese verbitterten, verschuldeten und armseligen Leute, das sind die Helden Davids, die manchmal einfach, einer von den Helden Davids ist mal losgegangen, da hat es irgendwie geschneit, heißt es, musste nachlesen. Und er hat einen Löwen irgendwo in der Grube gesehen und hat den zerfetzt. Einfach mal so, es schneit, ich habe nicht mehr viel zu tun. Irgendwie so, ey, da ist ja ein Löwe, den packe ich mir. Was sind das für Typen? Aber sie waren verbittert, verschuldet und üble Konsorten. Aber David hat wie ein König sich um sie schon gekümmert und hat sich dadurch auch schon in eine Position gebracht, wie ein König später zu sein. Er hat gelernt, er hat trotzdem in seiner Salbung, dieses große Wort, in seiner Berufung, seiner Begabung, in seinen Fähigkeiten, hat nicht gewartet in der Höhle, oh, wann ist es endlich soweit, wann ist Saul endlich tot, ich muss doch jetzt endlich in den Palast. Nein, er hat schon gehandelt, so wie Gott sich das vorstellt. Und deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er da schon in die Menschen investiert hat. Und das Krasse ist, dann läuft ja alles schief und dann zieht er irgendwie los und sein Heimatdorf, was er sich dann da irgendwann aufgebaut hat oder von den Philistern bekommen hat, wird dann überfallen und seine Frauen sind weg und die Frauen und Kinder seiner Männer sind irgendwie weg und dann kommen die zurück und alle haben nicht nur einen Hals auf David, sondern die wollen ihn töten und sagen, ey, wegen dir haben wir jetzt unsere Frauen und unsere Kinder nicht mehr, was soll das, jetzt ist wirklich Ende, wir steinigen dich. Und dann heißt es, aber David stärkte sich im Herrn. Große Bedrohung, ab in die Bergfeste, auf Gott hören. Was hat er zu sagen? Der entscheidende Kampf um das Königtum und auch die entscheidenden Schritte für dich, um Durchbrüche zu erleben. Und das heißt einfach, der zu werden, die zu werden, der du sein sollst, sein darfst, geschieht in deinem Herzen und geschieht im Warten auf den Herrn. Viele von uns kennen die Jesaja-Stelle, die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Das erste Mal, wo dieses Wort warten benutzt wird, manchmal haben die ja so mehrere Roots, diese Worte, ist im Grunde da, wo sich das Land verbindet bei der Schöpfung in 1. Mose. Warten steht auch für ein sich verbinden. Die auf den Herrn warten, sie verbinden sich mit Gott. Dieses Warten heißt auch in manchen anderen Teilen, es gibt im Grunde vier Begriffe für das Warten. 100 davon, 100 Mal kommt es im Alten Testament vor und über 20 Mal im Neuen, wo über das Warten auf den Herrn gesprochen wird. Da geht es auch um das sich sammeln, still werden der Gedanken und des Herzens, sich fokussieren. David war in der Bergfeste, hat sich fokussiert auf den Herrn. Und lass uns doch nochmal aufstehen und Gott begegnen und uns irgendwie auf ihn fokussieren und so herausfordern, dass für den einen oder anderen vielleicht ist, zu versuchen, ihm im Geist zu begegnen und zu sagen, hey Seele, was bist du so betrübt? Im Geist befehle ich dir einfach, so wie David das in dem Psalm macht, fürchte dich nicht, harre auf den Herrn. Glaub dem Herrn und du wirst bestehen. Glaub dem prophetischen Wort, ist notwendig und es wird dir gelingen. Das Hören seiner Stimme wird deinem Herzen Leben und Licht bringen. Und je mehr wir das tun, so leben nicht länger wir, sondern er in uns. So kann sein Geist uns erfüllen. Wenn dein Geist nicht Raum hat für den Heiligen Geist, dann kann Gott nicht so wirken, wie er möchte. Vater, ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist uns in die ganze Wahrheit führst. Und ich danke dir, dass du hier bist, um uns ins Leben hineinzuführen. Und Licht und Freude ist dem Gerechten gesät, Herr. Und ich bete, dass jeder von uns das neu erlebt. Herr, wir brauchen dich in unseren Herausforderungen und auch in unserem Überfluss, Herr. Bewahr uns davor, eigenmächtig Entscheidungen zu treffen. Herr, du suchst diejenigen, die ungeteilten Herzens auf dich ausgerichtet sind, Herr. Und deine Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen beizustehen. Und ich danke dir, dass jeder davon heute hier gemeint ist, Herr, dass du da bist und mit deiner ganzen Gnade, deiner ganzen Kraft und auch mit der entsprechenden Strategie zu helfen. Komm bitte, Heiliger Geist, mit neuer Strategie, mit geöffneten Ohren, die hören, auf dass wir hören, was du sagst und dass wir sehen, was du tust. Ich bete um neue geistliche Augen, Herr, dass wir Dinge so beurteilen, wie du sie siehst, Herr, wie sie von dir, vom Herrn, vom Geist aus gesehen werden. Herr, hilf, dass das nicht so übernatürliches, wischiwaschi Gerede ist oder bleibt, Herr, sondern dass wir das wirklich erleben, Herr, dass es Realität wird, weil der Himmel hereinbricht, wie im Himmel so auf Erden. Vereine das, Herr, darum bete ich in Jesu Namen. Und ich bete um Vergebung, Herr, wo ich Menschen nicht zugetraut habe, dass du durch sie redest. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass wir uns neu öffnen, Herr, in aller Disziplin vor dir, aber auch voreinander, aber auch in aller Offenheit für das Reden Gottes, Herr, dass es Gelingen gibt in unserer Mitte, weil das Reden Gottes da ist, auferbaut, Kraft schenkt, Mut gibt, Herr, mehr als alles andere. Danke, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott des Durchbruchs bist für jeden, der hier ist. Und ich bete, dass diese Meilensteine gesehen, erkannt, gesetzt und gefeiert werden können, neu im Namen Jesus Christus. Amen.